Hallo, liebes Publikum. Da sind wir wieder mit dem Cybertango, dem echten Trust-Podcast. Und wir sind heute mal wieder nicht zu zweit, sondern zu dritt. Zunächst mal ist der bekannte Axel Amelung dabei. Hallo, Axel.
Hallo, Stefan. Ich freue mich. Auch ich bin übrigens nicht in Köln, auch nicht zu Hause. Auch ich bin unterwegs. Man hört es etwas, ich bin in den heiligen Hallen unseres Standorts in Hannover.
Ja, das muss ein großer Raum sein, ein großes Büro sein, denn es hallt ein wenig. Aber das wollen
und
wir aushalten.
Ein Altbau, man hört es.
Ja. Ja, der dritte Mann kommt aus Wien. Wen haben wir denn da? Alex, stell dich mal vor.
Hallo und grüße euch alle. Ich bin der Alex, also ein herzliches Servus aus Wien. Ich bin der Kollege von Stefan und Axel, der das letzte Mal etwas angeteasert wurde und verantworte in Österreich bei der TÜV Trust IT ebenso wie die beiden Kollegen den Vertrieb und denke, dass ich vielleicht das eine oder andere interessante Aspekte reinbringen kann, weil wir als TÜV Trust IT in Österreich ähnliche Produktportfolios haben wie die Kollegen aus Köln, Hannover und, was ist es, Dresden, glaube ich, oder?
Genau.
Wenn ihr noch einen Standort habt.
Ja.
Es aber dennoch aufgrund der Nähe zu unserer Mutter ein paar Ergänzungen gibt. Und wenn es euch interessiert, würde ich da gerne ein paar Worte drüber verlieren.
Ja, da werden wir gleich mal ein bisschen einsteigen, Alex.
Oh je.
Super.
Gut. Dann können wir dich in die Zange nehmen, Alex.
Dann können wir dich in die Zange nehmen, genau. Den dritten Mann, den Alex nehmen wir in die Zange. Nein, genau. Wir kamen drauf. Das war ja total schön. Letzte Woche in Köln, DS&P-Treffen, da hatte ich auch drüber berichtet am Freitag. Genau. Und da haben wir ja so ein bisschen gewitzelt, komm, lass uns das mal zu dritt machen. Und dann nennen wir das natürlich auch nicht Cyber-Tango, dann ist es ja der Cyber-Walzer. Jetzt habe ich es aber doch als Tango angekündigt, aber die Hörer wissen schon, denn sie erwarten das auch. Es ist heute der Cyber-Walzer mit Wiener Beteiligung. Und erstmal auch klasse, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast und dabei bist.
Gerne.
Ja, wir sind ja, das wissen unsere Hörer, wir sind ja in Köln, 100% Tochter der TÜV Austria und alle wissen auch, dass wir in Wien eben auch eine TÜV Trust Einheit haben und die vertrittst du ja dann auch vertrieblich und ich glaube, es wäre einfach mal interessant zu hören, wie ihr da genau aufgestellt seid, denn so, es ist zwar wahrscheinlich nah an einem 1:1, aber es gibt vielleicht auch Unterschiede. Erzähl doch mal, was ihr da treibt und
also
wer da vertreten ist.
Genau. Ich fange einfach einmal bei dem 1:1 an. Also wir haben, ähnlich wie ihr, ein großes Informationssicherheitsmanagement-Team, die sich mit fast den altbekannten Themen, das ist also die ISO 27001, DISAGS, NIS 2 oder NIS und NIS 2, allerdings mit den österreichischen Ausprägungen, da werde ich noch ein paar Worte danach drüber verlieren.
Das
gibt Unterschiede.
Okay.
Ein paar Worte drüber verlieren. Beschäftigen die Kollegen, fokussieren sich auch, und das ist einfach einer zeitlichen Entwicklung geschuldet, fokussieren sich inzwischen auch auf Themen wie Risikomanagement, Business Continuity Management, Business Impact Analysen und alle Themen, die sich rund um Notfallmanagement beschäftigen.
Mhm.
Hier liegt der Fokus, und das ist jetzt auch das Spannende, weil wir auch einen sehr, sehr stark technisch und Software-Lizenz-nahen Teil haben. Hier fokussiert sich das also nicht nur auf eine organisatorische Beratung, sondern wir unterstützen auch unsere Auftraggeber im Bereich einer technischen Umsetzung beziehungsweise machen hier auch technische Audits. Also großer Punkt, Informationssicherheitsmanagementsystem. Zweites Thema, das ist auch fast ein 1:1. Und wenn ihr Fragen habt, unterbrecht einfach.
Ja, technische Umsetzung muss ich direkt einhaken. Was kann ich mir darunter vorstellen? Hast du ein Beispiel?
Ja, also zum Beispiel gibt es eine Richtlinie, wie ein Backup in einem Unternehmen durchzuführen ist. Das heißt, ihr kennt diese Story, ich habe einmal wöchentlich, einmal monatlich, einmal quartalsmäßig und es wird einfach rollierend möglicherweise geändert. Und die Kollegen sagen dann, schön, das klingt gut, lieber Interviewpartner, ihr wisst auch, was in diesen Dokumenten steht, aber zeigt uns das doch mal. Dann kommen also Leute unserer Pentest-Truppe, und das ist das zweite 1:1, Und lassen sich das einfach einmal zeigen. Dann wird also reingeschaut, dann wird auf die Timestamps geschaut, dann wird auch auf die mögliche Georedundanz bei Speicherplätzen geschaut. Eine aufgelegte Folgefrage wäre, wie schaut denn das aus mit euren Notfallplänen, den Trainings für die Backup-Systeme, wie habt ihr denn das ganze Patching der quasi Speicherinfrastruktur geklärt? Seid ihr in einer Cloud? Habt ihr dort auch Backup bestellt oder nicht? Ihr kennt das, kein Backup, keine Gnade.
Ja,
und so weiter und so fort. Also das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist verschlüsselte Datenübertragung. Klingt ja schön und gut. Man schreibt relativ schnell mal Multifaktor-Authentifizierung oder irgendeine 256 oder 512-Bit-Verschlüsselung rein.
Logisch.
Aber ist es technisch umgesetzt? Good guess, ja, natürlich. Aber zeigt uns das doch bitte. Das sind dann also die Themen, die wir hier ergänzend anbieten. Eben getriggert von Kollegen aus dem, oder durchgeführt von Kollegen aus dem Penetration-Testing-Team, das ein sehr breites Spektrum abdeckt. Und das fängt an bei kleinen Applikationen, geht über Web-Applikationen, geht über irgendwelche Spezialthemen und hat sich in den letzten Jahren auch in dem Bereich OT und OT-Security, also Produktion, produktionsnahe Anlagen, Maschinen und andere große Teile bewegt, wo wir, ich sage immer, mein Lieblingsbeispiel ist auf der ganz großen Seite zum Beispiel Zuggarnituren. Und eine Zuggarnitur ist also eine Lokomotive plus diverse, also Zug, weiß nicht, bin ich kein Fachmann, aber eine Lokomotive plus diverse Anhänger mit der kompletten Infrastruktur einfach gepentestet haben, um festzustellen, ob einerseits die Fahrgastinfrastruktur, und ihr kennt das Zählsystem, WLAN, die Anzeigen etc. etc. vernünftig dimensioniert sind und abgesichert sind und andererseits auch die Betriebsinfrastruktur einer Eisenbahngarnitur einfach entsprechend aufgesetzt und abgesichert.
Das geht dann ja auch schon mehr in Richtung Safety, ne?
Über das geht, genau. Genau, und das ist der nächste große Punkt und da gibt es einfach ein paar andere Aspekte. Wir haben aufgrund der Nähe zu TÜV Austria selber, klassischer TÜV mit den ganzen Themen, die sich auch mit Safety und Security beschäftigen, hier einen Brückenschlag geschaffen, wo wir die, sag ich mal, Maschinenkollegen, aber das sind die Kollegen mit der Maschinenverordnung, funktionale Sicherheit, Maschinensicherheit und sowas begleiten und deren Auftraggeber auch beraten, wie sie die Maschinen nicht nur in der Bedienung sicher kriegen, sondern wie sie die Maschinen auch gegen potenzielle Manipulation absichern können. Da gibt es eine Norm, die 62443, und da schauen wir und da arbeiten wir also im Bereich von einerseits organisatorischer Beratung, ganz tiefgreifende Risikoanalysen, die zum Teil bis auf Einzelkomponentenniveau runtergehen, bis hin zu diversen Notfallübungen und sonstiges zusammen. Also erst ein großer Unterschied, wobei jetzt, muss ich auch sagen, ihr habt ja in Köln auch Kollegen und Kolleginnen, die extrem fit in diesen Themen sind, mit denen es sowieso immer wieder auch Projekte gemeinsam gibt. Also so ist es nicht.
Das ist bei uns, bei dem Hendrik Detmer und den Kollegen
genau.
auch ein
genau.
Thema, die 62443 und Operational Technology Security sozusagen, ist nicht der ganz große Schwerpunkt, aber durchaus eine Disziplin, die wir auch beackern. Ja.
Ja. Ja. Und dann, und jetzt gibt es wirklich die zwei Themen, die ihr in Deutschland nicht abdeckt, ist, wir haben durch eine Unternehmensakquisition vor, ich glaube, 8 oder 9 Jahren zwei Bereiche oder zwei Abteilungen, die sich einerseits mit Informationssicherheitssoftwareprodukten, also einem Lizenzvertrieb plus eine Art Software as a Service, also es ist kein Software as a Service, es ist eher ein Operations Support für ausgewählte Produkte konzentrieren. Die Idee dahinter ist, wir wollen mit Produkten und wir suchen uns ganz bewusst Unternehmen aus, die Lösungen herstellen, die aus der EU stammen. Also wir wollen hier ganz bewusst ein Gegenstück zu den sehr, sehr USA-lastigen großen IT-Security-Lösungen bieten und haben da also im Umfeld, ich weiß es nicht, darf ich Namen nennen oder?
Na klar.
Soll ich das sein? Also
wir sind unter uns.
Da auf jeden Fall.
Okay. Genau. Also wir haben also zum Beispiel Nachbarland in der Slowakei, in Bratislava, die Firma Asset, mit der wir im Bereich Endpoint Protection, Mail Security und so weiter sehr, sehr eng zusammenarbeiten. Ja, das Produkt bekannt, oder die Lösung wurde auch in der TÜV Austria Gruppe ausgerollt. Mhm. Wir haben im PAM, also Privileged Access Management Bereich, ein polnisches Unternehmen, mit dem wir arbeiten. Wir arbeiten mit Barracuda zusammen, die zwar nicht mehr rein europäisch sind, aber die Entwicklung doch einen Großteil in der Europäischen Union und teilweise auch in Österreich stattfinden, mhm, und so weiter und so fort. Also das ist der eine Teil. Und der zweite Teil, auch aus dieser Thematik der Firmenintegration entstanden, ist eine Truppe, die sich mit Enterprise Information Management Systemen beschäftigt. Hier liegt der ausschließliche Schwerpunkt auf OpenText und die Integration von dieser Lösung mit einer ganz, ganz starken Komponente auf Customizing und kundenorientierten Anpassungen, mhm, in das SAP-System, um Unternehmen bei einerseits Digitalisierung beziehungsweise andererseits auch bei einem kompletten digitalen Workflow zu unterstützen.
Ja, das ist ja in der Tat ein Unterschied. Das heißt, ein Kunde auch von uns, der diese Systeme jetzt zum Beispiel schon einsetzt, der würde bei euch oder dann auch über uns bei euch da Experten finden, die sich wirklich in der absoluten Tiefe dieser Systeme auch auskennen.
Genau, ja. Mhm. Und entstanden, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, entstanden ist dieser ganze Software-Teil und Software-Fokus, so wie wir ihn heute vertreiben, aus, ich würde mich jetzt interessieren, wie viele Hörer und Hörer das noch kennen, aber aus prinzipiell Produkten von McAfee, mhm, also sehr, sehr langer Zeit, und da war dieses Unternehmen damals der größte McAfee-Partner in Österreich und hatte einen entsprechenden Footprint. Das wurde dann durch diverse Übernahmen, Zukäufe, Abspaltungen und sonstiges in zwei Produktschienen, Trellix und SkyHigh, aufgespalten, bei der wir immer noch in Österreich, ich denke, ja, schon fast die größte Kundenbasis haben, die es hier in unserem kleinen Land gibt.
Kleinen und schönen Land gibt, ja.
Auch das. Jetzt wieder mit viel Schnee, es schneit überall.
Ja. Ja, hier hagelt es gerade.
Ups.
Aber sag mal, der Softwarevertrieb, manchmal, ja, er hat ja so ein bisschen auch ein anrüchiges Image, gerade wenn es eben um den Vertrieb so nach amerikanischem Muster geht, dass da Firmen extrem Druck machen, Preisdruck zum Quartalsende und, sehr, sehr produktorientiert und verkaufsorientiert agieren. Du bist selber im Vertrieb. Das kann ich mir jetzt beim TÜV so nicht vorstellen. Das ist wahrscheinlich eher projektorientiert und deutlich smarter, als ich das von so Hardcore-Vertrieben kenne, oder?
Also, ich komme ähnlich wie ihr einfach aus dem Dienstleistungsvertrieb beziehungsweise, ja, aus dem Vertrieb von extrem hochwertigen Wirtschaftsgütern oder Industriegütern. Mhm. Habe das vor ein paar Jahren übernommen und ich muss gestehen, es ist mir etwas schwer gefallen, mich mit diesen Ansätzen hier anzufreunden. Mhm. Die Vorgehensweise ist, also wir sind im Prinzip Software-Lizenz-Reseller. Wir haben eins drüber oder drunter in der Kette einen Distributor, also einen Partner des Softwareherstellers, mhm, und die Kette ist natürlich eine, wie du das beschrieben hast, es herrscht natürlich ein gewisser Druck. Es ist punktuell ein extremer Preiskampf zu sehen.
Ja.
Wobei dieser Preiskampf ganz, ganz interessant ist. Die meisten Produkte werden teurer, aber auf der anderen Seite haben die meisten Auftraggeber immer weniger Geld und für solche Sachen. Also da geht die Schere auf und Natürlich ist es so, dass also bei Neuprodukten oder bei Neuprojekten ein absoluter Verdrängungswettbewerb herrscht und wir der Meinung sind, dass wir mit unseren sehr, sehr breiten Ansätzen, also einerseits die Lizenz, dann haben wir, mhm, die Möglichkeit, mit echt fähigen Technikern hier Unterstützung bei der Installation und dem Betrieb zu liefern, und wenn es gewünscht ist, kann man sich auch quasi in den Layern weiter nach oben bewegen, Richtung den technischen Maßnahmen, organisatorischen Maßnahmen, dann bin ich irgendwo einmal bei einem ISMS oder dergleichen angelangt. Und in dieser Gesamtsicht wieder sehen wir einen der Vorteile, die wir da als TÜV Austria bieten können, oder als TÜV Trusted in dem Fall bieten können. Und Ein wesentlicher Punkt ist auch noch, wir haben, könnte man da jetzt so ein paar Stimmen vorstellen, das geht ja nicht, dass der TÜV Lizenzen verkauft. Wir haben das auch vernünftig getrennt. Und vernünftig getrennt heißt, dass wir bei Kunden, die wir beraten, und wir zertifizieren nicht, das machen dann andere Gesellschaften in der TÜV Austria Gruppe, also dass wir bei Kunden, die wir beraten, zwei unterschiedliche Vertriebskollegen haben, die Kollegen auf der Beratungsseite und auf der bei Bedarf Softwarelösungsseite unterstützen. Und dass wir, und das ist auch mir extrem wichtig, wenn wir beraten, nie, wirklich nie, das ist ein absolutes No-Go, als Ergebnis haben, schaut mal her, wir haben das und das Thema entdeckt, weil wir das Thema Backup hatten, Axel, vorher. Ihr braucht ein Backup-System und by the way, schaut mal her, wir haben da hier ein cooles Backup-System mit coolen Produkten, das wollen wir euch auch noch ans Herz legen.
Und dann, nee, das beruhigt mich. Ja, das
die Trennung, ist ja wirklich, die Trennung ist da. Ja, ihr braucht ein Backup-System. Ja, wir unterstützen euch bei einer technischen Spezifikation, wenn es gewünscht ist, aber in solchen Fällen sagen wir nicht. Und übrigens, Bauchladen auf, das hätten wir auch noch als Produkt.
Ja,
das machen wir nicht.
Ja, aber es ist ja oftmals so, Alex, dass Kunden ja durchaus auch proaktiv nachfragen und sagen, hey, jetzt mal Butter bei die Fische, wer kann denn das leisten, was wir eigentlich gerade brauchen? Und dann ist es ja auch schön, wenn du dann jemand an der Hand hast, den du guten Gewissens da auspacken kannst, sage ich mal.
Nein, also wenn Auftraggeber auf uns zukommen, ist es kein Thema. Aber wie du gesagt hast, Stefan, wir machen nicht diesen Ansatz, wir drücken euch noch was aufs Auge. Entschuldigung, es ist so viel erwischt.
Klasse. Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei der Trust Wien?
Ich bin mir jetzt nicht sicher, das wechselt ein bisschen wegen Teilzeitkräften. Wir bewegen uns irgendwo zwischen 50 und 55 Köpfen.
Wow, gut.
Ja. Also, und das Ganze eben aufgeteilt in das ISMS-Team, Pentesting-Team, die einen in Summe wahrscheinlich fast 30 Kollegen, Kolleginnen ausmachen. Ja. Dann unsere Kollegen vom technischen Software-Support, das sind auch, ich glaube, 5 oder 6. Dann haben wir, mein Vertriebsteam ist 6-köpfig. Dann haben wir noch ein bisschen Overhead einfach. Und natürlich das AEM-Team, ich glaube, das ist auch ein großes Team mit um die 15 Personen. Also,
ja.
Wie gesagt, wir schauen, dass wir auf der Overhead-Seite rank und schlank bleiben, kurze Entscheidungswege haben, sehr flexibel arbeiten können und einfach sowohl die Anforderungen, die hohen qualitativen Anforderungen im Beratungsgeschäft auch mit unserem Namen TÜV einfach erfüllen und auf der anderen Seite auch sehr, sehr gutes Kundenservice oder Kundendienste liefern im Bereich, wenn es sehr, sehr produktnah wird.
Ja. Ihr sitzt auch im Bund vorm Gebirge, ne, wie der Konzern, also in der neuen, modernen Infrastruktur seid ihr ansässig dort.
Genau, ja. Neues Gebäude, ich glaube 9 oder 10 Jahre alt.
Ja.
Und gerade nicht in Wien. Also ich könnte, wenn ich neben dem der Autobahn, wenn ich über die Autobahn spucke, bin ich in Wien. es ist Niederösterreich und wir sind also. Ja,
es ist ein Katzensprung.
Mittendrin ist ein Katzensprung nach Wien. Ja. Es ist aber auch gleichzeitig sehr, sehr praktisch, wenn ich irgendwo in den Süden oder Westen fahre, weil ich Autobahnanbindung habe und dann relativ schnell, oder ich erspare mir dann, durch die Stadt zu fahren. Und
ja.
Ich kenne das von Köln jetzt letzte Woche, Stefan oder Axel. Ja. Wir sind viel im Stau gestanden.
Ja, das ist leider bei uns in
Wien,
nicht so
einfach. Ist in Wien nicht anders.
Ja, das ist überall so, ja, das stimmt.
Jetzt sag doch nochmal, um aufs Portfolio weiter einzugehen. NIS2 zum Beispiel.
Ja.
Da ist ja neulich schon mal zur Sprache gekommen. Axel hatte das auch erwähnt, dass ihr da so eine Nachweispflicht auch habt, die wir ja in Deutschland zum Beispiel nicht haben. Also es gibt in den auch regulierten Bereichen durchaus Unterschiede.
Also es gibt einmal ein paar Unterschiede, was die, soweit ich das jetzt im Kopf habe, was die Betroffenheit anbelangt. Da gibt es meines Wissens nach in Deutschland, nein, sogar ist es richtig, in Deutschland und in Österreich gibt es Abweichungen von den Vorschlägen der EU, nämlich Was Größe, Umsatz und Bilanzsumme anbelangt, das sind also nicht irgendwie Oder-und-Verknüpfungen, sondern Und-oder-Verknüpfungen, irgend so wie.
Und ja, darüber hat man von Anfang an in Deutschland gestritten, das ist völlig richtig.
Ja, ja. Und wir haben uns also, wie wir das durchaus gerne tun, auch in der Gesetzgebung, also an Deutschland angelehnt. Mhm. Was ein bisschen auch für Verwirrung schafft, wenn wir jetzt in Österreich mit Unternehmen arbeiten, die Tochterfirmen im nicht deutschsprachigen EU-Ausland haben. Mhm. Das kann sein, dass also die Logik eine andere ist und dann Unternehmen rausfallen, die in Österreich reinfallen würden oder auch kombiniert alles reinfällt, ist ein Thema, das die Kollegen beschäftigt, die sich dann dadurch Entscheidungsbäume quasi durchquälen und durchdenken, um zu sehen, sind wir jetzt rechts oder sind wir links.
Also bin ich völlig bei dir, man muss definitiv in jedem EU-Land, wo ein Unternehmen aktiv ist, sich mit der lokalen Gesetzgebung einfach auseinandersetzen. Genau. Man kommt nicht drum, es geht nicht.
Genau. Also und ich sage, das ist auch ein Thema, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angesprochen habt, aber wir drei, also die zwei Unternehmen, die hier sitzen, haben ja da einen massiven Vorteil, weil wir kennen die deutsche Legislative, ich gehe davon aus, dass ihr die von den umliegenden Ländern bei euch auch kennt. Wir sind gerade dabei, uns das Wissen von den südosteuropäischen Ländern, die in der EU sind, zu erarbeiten. Und ich sage, damit haben wir ein relativ umfassendes und möglicherweise auch einen einzigartigen technisch orientierten oder ISMS-orientierten Blick auf die Anforderungen und die Themen, wie ich ein ISMS, ein NIS-kompatibles, so aufsetzen kann, dass es schlank, rank und so aufgesetzt ist, dass es alles erfüllt.
Also gerade in der länderübergreifenden Situation.
Genau, gerade in länderübergreifenden Situationen. Also das finde ich sehr spannend. Wir haben dann eine Registrierpflicht. Das glaube ich, die gab es in Deutschland. Also die ist in Deutschland jetzt abgeschlossen, wenn ich das
sehe. Es gab 3 Monate ab Inkrafttreten. Ja. Inkrafttreten war 6. Dezember letzten Jahres, also am 6. März ist die abgelaufen. War das richtig?
Genau. Bei uns in Österreich ist es jetzt so, dass den letzten Informationen folgend, die wir bekommen haben, mit 1. Oktober dieses Thema durchzuführen ist oder durchgeführt werden musste. Das ist jetzt nicht sehr deutsch, aber man soll es einfach gemacht haben. Und gleichzeitig auch, und das ist natürlich ein spannender Ansatz, dass also die Anforderungen des NIS-Gesetzes bereits implementiert oder umgesetzt sein müssen. Und jetzt sagen wir mal April, das sind noch 5 Monate bis Oktober, wenn überhaupt, geht sich nicht aus. Also wird sehr spannend sein. Und ansonsten, ähnlich wie in Deutschland, der große Fokus auf Risikomanagement, Business Impact, Business Continuity und dergleichen.
Aber ich glaube, einer der großen Unterschiede ist doch auch noch, in Deutschland hat man ja auch strikt darauf beharrt, es gibt keine Umsetzungsfristen. In Deutschland gilt nämlich genau auch dieses Gesetz seit 6.12. letzten Jahres und musste im Prinzip auch sofort umgesetzt sein, weil die Richtlinie selbst auch keine Übergangsfristen vorgesehen hat. Aber ich glaube, das war in Österreich jetzt doch noch ein bisschen anders.
Also mir geistert irgendetwas noch von 1. Oktober 2027 im Kopf herum. Ich glaube, dass wir hier noch, aber da lege ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer, das müsste ich nochmal nachlesen, dass wir da quasi ein Jahr Zeit haben, aber eben doch nicht. Das ist noch nicht so weit heraus. Aber jetzt auf Basis von diversen Gesprächen intern, extern, auch Informationen von Veranstaltungen. Also wir empfehlen, egal ob man unter NIS fällt oder nicht, die Basishausaufgaben zu machen. Ja. Eine Business Impact Analyse, sich Notfallmaßnahmen zu überlegen und sonstiges, weil irgendwann erwischt es einem. Ja. Und wenn man dann nicht weiß, was zu tun ist, ist es doppelt und dreifach blöd.
Wir haben in Deutschland die Situation, gerade letzte Woche auch nochmal Bilanz gezogen. Ich glaube, der Registrierungspflicht sind so ein gutes Drittel der etwa 30.000 Organisationen nachgekommen. Und nach unserem Dafürhalten sind Projektierungen in Richtung NIS-2-Konformität von Unternehmen, die bisher noch nicht in irgendeiner Form, vielleicht mit anderen Bereichen im Kritissektor oder sonst wie unterwegs waren, sind die sehr, sehr zurückhaltend, bis noch nicht wirklich vorhanden. Wie ist das in Österreich? Also wie viele Unternehmen fallen grob in Österreich unter die NIS und wie ist eure Wahrnehmung bezüglich Registrierung und Aufsetzen von Projekten?
Okay, also wir gehen von den klassischen 10% von Deutschland aus. Okay. Das heißt, jetzt aus unserer Sicht, und ich kann das jetzt auch nicht wirklich belegen, aber es werden zwischen 2.000 und 3.000 Unternehmen sein. Mhm. Registrierung weiß ich noch gar nicht, weil es einfach noch nicht notwendig ist. Wir haben da noch ein paar Monate Zeit.
Ja.
Und was ich schon sehe, ist, dass insgesamt der Markt in dieser Richtung etwas hellhöriger wird.
Mhm.
Und wir also sowohl von sehr, sehr kleinen, teilweise Startups, Anfragen bekommen, sondern könnt ihr uns helfen, das so aufzusetzen, dass uns einen Basisrahmen liefert, ohne dass das jetzt Lawinen kostet, weil wir wissen ja, eine Beratung oder eine Begleitung seines Projekts über 12 bis 18 Monate kostet einfach einige viele Euros, bis hin zu dem österreichischen Mittelstand, das muss ich jetzt auch dazu sagen, also da sind wir weit weg von einem deutschen Mittelstand. Der österreichische Mittelstand hellhörig wird und sagt, es wird langsam Zeit, dass wir doch etwas tun.
Mhm.
Und ich spüre trotzdem, dass da noch viel Luft nach oben ist, um bei vielen Unternehmen einfach den Basislayer zu schaffen. Und das ist vielleicht ähnlich wie bei euch, da frage ich euch dann gleich, wie ihr das seht, aber das Thema ist, das muss bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ankommen und dass es dort entsprechend ankommt und durchsickert und ins Fleisch und Blut übergeht, braucht es auch ein Commitment einer Geschäftsführung von Eigentümern oder Sonstiges. Und da sehe ich noch massiv Aufholbedarf, was also die Bewusstseinsbildung in diesen C-Levels einfach punktuell einfach betrifft. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wie schaut das aus?
Ich glaube, das ist bei uns gar nicht so schrecklich viel anders. Also viele Unternehmen, glaube ich, fangen an, sich damit zu beschäftigen, aber es gibt sicher auch durch die allgemeine wirtschaftliche Lage getrieben auch eine gewisse Resistenz und ein Abwarten. Es wird sicher nochmal als bürokratische Hürde auch empfunden. Und ja, es ist, ich will jetzt nicht sagen, eine aktive Verweigerungshaltung, aber naja, ich meine, die Registrierungszahlen sprechen ja letzten Endes Bände.
Also es ist schon eine große Zurückhaltung zu spüren. Ja. Und du spürst schon eine gewisse Nachfrageintensität. Sagst, es ist zwar noch viel Luft nach oben. Awareness steigt. Wir spüren hier noch nicht so richtig die Nachfrage aus den Bereichen, die eben nicht, wie ich eben meinte, in anderen Bereichen vielleicht schon im Kritisbereich lagen und deswegen dem Thema viel näher stehen. Ne? Das ist aber vielleicht auch eine Wahrnehmung, weil wir natürlich viele, viele Kritiskunden in Deutschland bedienen, sehr viele Stadtwerke beispielsweise. Und da ist das natürlich
schon gegessen.
Empirische Grundlage, wo man sagen könnte, das ist eine wissenschaftliche Grundlage, um jetzt eine Aussage zu treffen, was da wirklich Stand der Dinge ist. Es ist dann sicherlich unser Scope und da ist es so, die Nachfragen, die kommen, sind dann eher aus dem Sektor und sehr, sehr selten aus der freien Wirtschaft, beispielsweise das produzierende Unternehmen im Sauerland mit 400 Mitarbeitern, was jetzt auch erfasst ist, das ist es eher nicht.
Nein, klar. Ja. Ich verstehe, das habe ich ja gesagt, ich verstehe auch die wirtschaftlichen Überlegungen dahinter. Es ist nicht falsch. Ich glaube, wenn es gut und vernünftig mit vielen Synergien und sehr schlank aufgesetzt ist, ein Gewinn fürs Unternehmen, aber die Gefahr, solche Themen mit überbordenden Prozessen, komplizierten Vorgängen und Sonstiges zu erschlagen, ist natürlich auch gegeben. Was jetzt nicht unserer Vorgangsweise entspricht. Aber die Gefahr ist natürlich, die ist natürlich gegeben. Und wenn ich das Wort Prozess höre, und ich bin alt genug, um noch das Anlaufen der ISO 9001 erlebt zu haben, dann sehe ich ISO 9001 und ich sehe Schränke voller Ordner mit irgendwelchen Flussdiagrammen, die also Sachen geregelt haben, die weiß ich nicht, ob die jemals umgesetzt wurden. Ja. Aber das ist, wie gesagt, das wird das sein, 30 Jahre her ungefähr.
Mindestens. Ja. Und man muss keine Schrankware produzieren.
Und ich brauche keine Schrank. Genau. Ja. Ich brauche was Rankes, Schlankes, und ich brauche aus meiner Sicht vor allem das Verständnis der Menschen in den Unternehmen oder im Prinzip fast auch jedem Menschen, dass Cybersecurity nichts mehr ist, was irgendwo, wie du sagst, in einem Schrank liegt, sondern dass das ein Thema ist, das uns im täglichen Leben wirklich betrifft. Also soziale Medien, Umgang mit firmeninternen Daten, Deepfakes, du kennst die ganzen Geschichten ja eh auch.
Ich glaube, da sagst du was sehr Wahres. Und die Botschaft ist leider bei vielen noch nicht angekommen. Eigentlich brauchen wir viel mehr Eigenmotivation der Unternehmen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Denn das Bedürfnis nach Schutz ist eigentlich ja grundsätzlich da. Ich denke, das hat auch jeder. Es ist schon noch ein gewisses Ignorieren der Risiken, gepaart mit, ja, ich bin ja so unbedeutend oder klein, mich wird es schon nicht treffen.
Ja, ich will mal ein positives Beispiel gerade vom gestrigen Tage eben nennen. Da war ich bei einem Kunden, wo wir eine Gap-Analyse gemacht haben, wo wir jetzt weitere ISMS-Aufbauaktivitäten tun werden. Und das ist so ein Fall gewesen, wo man erkennt, Mensch, klar, da wird ein ISMS aufgebaut, aber das hat auch andere Vorteile als die Informationssicherheit betreffende, nämlich in dem Fall, dass erheblich die Digitalkompetenz in dem Unternehmensbereich gestärkt und aufgebaut wird, die tatsächlich, losgelöst jetzt von dem Thema Informationssicherheit, als Problemfeld erkannt wurde. Und ich finde halt immer wieder, wenn ich in solche Betrachtungen reingehe, Effizienzpotenzial in der Organisation, was ich eben durch dieses Mittel Ausbau des oder Aufbau eines ISMS und diesen Management-Systemgedanken, risikobasierter Ansatz etc., den ich damit dann mit angehen kann, den ich sonst einfach nicht heben könnte. Ja. Und das sind so die Sachen, wo ich sage, ey, cool, da geht was, ja, und da geht was losgelöst von einer Regulierung, losgelöst von einem vielleicht akademischen Management-System oder sonstiges, und das erkennen die Leute dann auch.
Ja. Ja, finde ich, Entschuldigung, Axel, wolltest du was sagen?
Sorry. Nein, sehe ich genau.
Finde ich super und finde ich vollkommen richtig, weil du sagst, digitale Kompetenz stärken, das ist ja auch etwas, was die Kollegen und Kolleginnen mit ins Privatleben nehmen können. Und
genau.
Wenn das dort auch weitergetragen wird, und ich sage dann, die meisten von uns haben ja doch dann Kinder, die mal mehr oder mal weniger mit ihrem Mobiltelefon oder sonst was herumdaddeln und in irgendwelchen Apps herumtun. Wenn das dann dort auch noch ankommt, dann ist da ein wesentlicher Schritt auch von einem immer mehr durchgängigen Sicherheitsbewusstsein in diesem Fall einfach die Rede. Also das finde ich total cool, was das auch die Leute natürlich, die Akzeptanz wahrscheinlich etwas erhöht.
Ja. Weiß die Leute mit. Und deswegen, also es gibt, wir müssen da weiter kämpfen, wir müssen so wie heute darüber reden, um eben diese Augen so ein bisschen zu öffnen, Awareness zu schaffen, dass man sich erstmal traut, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann wird es meist erkannt, dass es hier und da außerhalb dem ursprünglich Gesehenen dann doch Möglichkeiten gibt, die einfach helfen. Ja. Ich glaube, da sollten wir gemeinsam weiter dran ziehen. Hör mal, das war ein schöner kleiner Einblick.
Du gerne.
Wir können das ab und zu mal machen, ne? Dass wir uns da mal ein bisschen auffrischen. Genau. Das würde ich auch vielleicht mal von den Projekten der verschiedenen Ländergesellschaften berichten. Ja. Vielleicht werden wir irgendwann noch internationaler, dass wir auch mal die Kollegen beispielsweise in Griechenland, die neuen Kollegen in Prag mal mit reinnehmen oder was auch immer. Also ich glaube, das kann schön funktionieren, wenn wir da international berichten.
Ja. Ich fand das sehr erfrischend, Alex. Vielen Dank.
Nein, du gerne. Ihr wisst, wir ziehen alle an einem Strang und haben, glaube ich, auch die gleiche Wellenlänge.
Ja,
das ist so. Und ich sage, also wenn ich hier was im Dreivierteltakt aus Wien beitragen kann, jederzeit und gerne.
Super. Das kann doch das Schlusswort war.
Ja, Dreivierteltakt lassen wir jetzt langsam ausklingen. Der Tango schwingt sich jetzt langsam aus und ich wünsche allen noch eine schöne Restwoche.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern, gut, dass du mich erinnerst, Alex. Wir werden nächste Woche genau wegen Ostern einmal aussetzen. Da gibt es mal weder einen Tango noch einen Walzer. Da ist einfach mal Ruhe.
Alles klar, so machen wir es. Okay, also, macht's gut. Bis dann.
Danke. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.